Guten Morgen euch allen. Ich möchte euch bitten, noch einmal aufzustehen, wenn ich den heutigen Predigttext lese. Wir sind im ersten Chronikbuch in Kapitel 17, 1. Chronik 17, ab Vers 11. Da spricht der Prophet Nathan zu David: Und wenn sich deine Tage vollendet haben, dass du dich zu deinen Vorfahren legst, werde ich nach dir einen Nachkommen, der einer deiner Söhne sein wird, auftreten lassen, und ich werde sein Königtum befestigen. Er wird mir ein Haus bauen, und für alle Zeiten werde ich seinen Thron fest stehen lassen. Ich werde ihm Vater sein, und er wird mir Sohn sein. Meine Gnade aber werde ich nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie haben weichen, von dem weichen lassen, der vor dir war. Und ich werde ihn für alle Zeiten bestehen lassen in meinem Haus und in meinem Königtum, und sein Thron soll alle Zeit feststehen. Lasst uns beten. Herr Jesus, da geht es um deinen Thron. Du bist der Sohn Davids, dessen Thron für alle Zeiten feststeht. Möchten dich bitten, dass du dein Wort in unseren Herzen wirklich starke Wurzeln, feste Wurzeln schlagen lässt. Rede du zu uns, Herr, heute Morgen. Amen.
Amen.
Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Das Thema ist heute Jesus Christus, ewiger Herrscher, Sohn Davids. Ewiger Herrscher, Sohn Davids. Und man staunt, was man so im Internet alles für Fragen findet. Da war eine Frage im Internet: Jesus, der Sohn Davids, was? In der Bibel steht häufiger Jesus, Sohn Davids. Aber eigentlich ist ja der Heilige Vater, also Gott, der Vater von Jesus. Das verstehe ich nicht. Klärt mich jemand mal auf. Danke. Wenn ich mich recht erinnere, steht das auf der Webseite Gute Fragen. Das sind sehr gute Fragen. Die Antwort, die ist ganz interessant. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Atheismus gepredigt wurde. Aber als ich mit der Bibel einen Zusammenstoß hatte, die ganzen Prophezeiungen durchgeblättert hatte, das Ate und das Ente verglichen habe, auch wenn sehr viel in der Bibel noch für mich unverständlich ist, aber Tatsache ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er auf der Erde war und dass er noch einmal kommen wird. Ich fand das faszinierend, wie ein junger Mensch, offenbar von der Sprache her, ich habe sie schon ein bisschen geglättet, die Sprache, ein junger Mensch aus atheistischem Hintergrund sich tatsächlich mit solchen Fragen nicht abplagt, sondern begeistert ist von solchen Fragen und darum ringt. Und das wollen wir jetzt auch tun, Jesus, Davids Sohn. Da hieß es eben im Predigttext im Vers 11 nochmal, der Prophet Nathan kommt zu David und sagt zu David: Wenn sich deine Tage vollendet haben, dass du dich zu deinen Vorfahren legst, also wenn du mal sterben wirst, werde ich nach dir deinen Nachkommen, der einer deiner Söhne sein wird, auftreten lassen. Und ich werde sein Königtum befestigen, festmachen. Beim Tod von David soll einer seiner Söhne Nachfolger werden. Ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Sohn Davids. Und das steht nicht zufällig hier. Wie war es denn vorher? Der vor ihm war, Saul, erster König von Israel, hatte zwar einen Sohn Jonathan, aber der Jonathan kam nicht auf den Thron. Jonathan wurde getötet und die Dynastie, das Haus Sauls, war vorbei. Bei David soll es anders sein. Ein Nachkomme von ihm soll auf den Thron, einer seiner Söhne. Das ist hier aber auch betont, weil es bei Saul hieß, 1. Samuel 13, Samuel aber sprach, was hast du getan? Und Saul sagte, ich sah, dass das Volk sich zerstreute, mich verließ und du, Samuel, zur verabredeten Zeit nicht kamst und sich die Philister versammelten. Da dachte ich, nun werden die Philister herabkommen gegen mich und ich habe das Angesicht des Herrn nicht besänftigt. So wagte ich es und brachte das Brandopfer dar. Und Samuel sprach zu Saul, du hast dich töricht verhalten. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht gehalten. Sonst hätte der Herr dein Königtum über Israel jetzt für immer befestigt. Das ist eine interessante Aussage. Da ist dieser erste König Saul. Und Gott hätte, wäre er Gott gehorsam und treu gewesen, Gott hätte diesem Saul das Königtum für immer befestigt. Der Saul war eigentlich keine Zwischenlösung. So kommt er einem manchmal vor, wenn ihr diese Texte kennt. So eine Notlösung. Nein, Gott hätte ihm, wäre er gehorsam gewesen, sein Königtum für immer befestigt. Saul, aufgrund seiner Untreue, verliert das Königtum gleich wieder. Bei David, da soll es anders sein. Gott wird dir, David, dein Königtum für immer befestigen. Und wenn man die weitere Geschichte Israels anschaut, wie viel Wirbel es da gab, wie viele Umstände, wie sie sich spalten in Nordreich Israel und Südreich Juda, wie im Nordreich ein Herrscher auf den anderen folgt und keine Linie reinkommt, wie höchstens mal eine kurze Dynastie ist und dann gleich wieder Schluss, dann versteht man mehr, was es hier für eine große Ankündigung ist. Ich werde dein Königtum für immer befestigen. 400 Jahre lang ist tatsächlich das Haus Davids, Davids Nachkommen, auf diesem Thron. Es heißt hier, ich werde einen deiner Söhne auf deinen Thron setzen. Einer deiner Söhne. An wen hätten wir gedacht? Wer ist normalerweise auf dem Thron? Der Erstgeborene. Der Erstgeborene. Ihr wisst, es ist nicht der Erstgeborene. Es ist noch nicht mal der Dritte, wenn man genau rechnet. Das ist, glaube ich, das Siebte, wenn ich richtig gezählt habe. Das war schon bei David so. Schon David ist nicht der Erstgeborene seines Sohnes. Gott wählt offenbar anders aus, als wir Menschen das getan haben über die Jahrtausende und bis heute tun. 1. Samuel 16, Vers 7, da sagt Gott zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ihn habe ich verworfen. Da geht es um den erstgeborenen Bruder von David. Denn nicht wie der Mensch urteilt, denn der Mensch urteilt nach den Augen, der Herr aber urteilt nach dem Herzen. Der Herr urteilt nach dem Herzen. Und so sucht er sich unter Davids Söhnen nicht den Erstgeborenen aus, nicht den Zweitgeborenen, sondern den Salomo. Ich habe jetzt einen Sprung gemacht, aber ihr seid mir nicht gefolgt. Entschuldigung. So ist es bei David gewesen, so ist es bei Salomo. Nicht der Erstgeborene, der Herr wählt anders aus. Und was ist das für ein Sohn Davids? Ihr kennt die Mutter, da kommt dieses schreckliche Ereignis im Leben Davids. Ehebruch mit Bathseba und Mord. Anstiftung zum Mord ist Mord. Der Mann der Bathseba wird in den Tod geschickt, der Uriah, damit das Ganze verborgen ist. Was hat David da gemacht? Und aus dieser unglückseligen Verbindung kommt ein Sohn, der Sohn stirbt, und dann heißt es, und David tröstete Bathseba, seine Frau, und er ging zu ihr und schlief mit ihr, und sie gebar einen Sohn, und er nannte ihn Salomo. Was für eine Verbindung, was für eine Herkunft. Sie gebar einen Sohn, und er nannte ihn Salomo, und der Herr liebte ihn, und er übergab ihn Nathan, dem Propheten, um des Herrn willen, nannte der ihn Jedidja, das heißt Liebling des Herrn, Liebling des Herrn. Dieser Salomo, dieser Geliebte des Herrn, der taucht dann tatsächlich im Stammbaum Jesu auf. Aus einer ganz unglücklichen Verbindung gekommen. Und wenn wir in den Stammbaum Jesu in Matthäus 1 schauen, dann heißt es, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Also meine Lieben, ich wollte alles in meinem Stammbaum stehen haben, aber das bitte nicht. Denn der Vater ist David, die Mutter ist die Frau des Uriah. Was für eine Schande. So weit geht die Selbsterniedrigung Jesu. So weit steigt er herab, dass in seinem Stammbaum das steht. Das ist die Herkunft Jesu. Was für Verwicklungen. Und doch ist es ein Sohn Davids. Vers 12. Er, also dieser Nachfolger, dieser Sohn, wird mir ein Haus bauen und für alle Zeiten werde ich seinen Thron fest stehen lassen. Da habe ich vor einigen Wochen drüber gepredigt, von daher dürft ihr gerne nochmal hören, wenn ihr wollt. Das ist heute dann nicht das Thema. Der Salomo hat Gott tatsächlich ein Haus gebaut, den Tempel. Vers 13, da geht es weiter. Nathan spricht zu David: Ich werde ihm, also diesem Nachkommen, deinem Sohn, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Meine Gnade aber werde ich nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie habe von dem weichen lassen, der vor dir war. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Da passt doch das Salomos Name ganz wunderbar, oder? Ein geliebter Gottes, ein geliebter Gottes. Ich lese uns nochmal, dass die Bathseba einen Sohn gebar, er nannte ihn Salomo und der Herr liebte ihn. Was für eine Zusage bei einer Geburt. Davids Sohn Salomo ist der von Gott Geliebte. Also ich mag meinen Namen Thomas durchaus. Aber wenn ich die Wahl hätte, ich würde Salomo nennen. Das ist doch so eine tolle Aussage, oder? Geliebter Gottes, Geliebter des Herrn. Kannst du schöner heißen, als hier der Salomo heißt? Da verkörpert schon der Name von Salomo etwas, was dann auch für Jesus gilt. Gibt mehrere Stellen in den Evangelien, wo Gott Vater vom Himmel aus Gott Sohn, Jesus, genau das zuspricht. Du bist mein Geliebter. Zum Beispiel bei der Taufe Jesu, Matthäus 3. Eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was für eine Zusage, dieser noch ganz unbekannte Jesus, der noch nicht öffentlich aufgetreten war, bekommt von seinem Vater zugesagt, das ist mein geliebter Sohn. Berg der Verklärung, Matthäus 17. Während er noch redete, da warf eine lichte Wolke ihren Schatten auf sie und eine Stimme sprach aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Zusage Gottes des Vaters, du bist mein geliebter Sohn. Bist du schon Gottes geliebtes Kind? Vielleicht bist du schon lange Gottes geliebtes Kind. Bei mir werden es dieses Jahr im Herbst 30 Jahre. 30 Jahre, und bei euch, das sind 60 Jahre. Ja, Jahrzehnte Gottes geliebtes Kind. Und es ist immer wieder so wertvoll und notwendig, dass wir das zugesprochen bekommen. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und viele von euch kennen das Ende von Römer Kapitel 8. Nichts kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes. Nichts, überhaupt nichts. So eine große Aussage, die in diesem Namen Salomo steckt, die Jesus zugesagt bekommt und die Jesus uns zusagt. Die nächste Ankündigung hier im Text: Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Ich habe gesucht, ob das irgendwo bei Salomo vorkommt, dass da eine Vater-Kind-Beziehung zu Gott ist. Ich habe nichts gefunden. Das scheint sich nicht auf den Salomo zu beziehen. Da ist der Blick ganz klar voraus auf Jesus. Ich werde ihm Vater sein. Gott wird sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Bei David, da findet sich tatsächlich mal so eine Aussage. Vater-Sohn-Beziehung zu Gott. In Psalm 89, Vers 27 heißt es, und Psalm 89 ist nicht von David selbst, das sagt jemand anders über ihn. Das sagt David zu Gott: Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meiner Rettung. David sagt zu Gott: Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meiner Rettung. Besser kann man diese Vater-Sohn-Beziehung nicht ausdrücken. Mein Gott, Fels meiner Rettung. Wenn du ein geliebtes Kind Gottes bist, dann ist es dein Vater, dein Gott, der Fels deiner Rettung. Auf diesem Fels stehen wir. Vers 14, gehen wir zurück zur ersten Chronik. Und ich werde ihn für alle Zeiten bestehen lassen in meinem Haus und in meinem Königtum, und sein Thron soll alle Zeit feststehen. Ich werde ihn, also diesen Sohn Davids, für alle Zeiten bestehen lassen in meinem Haus. Der Salomo musste nicht das Haus Gottes wieder verlassen. Die Gottesbeziehung von Gottes Seite her konnte immer weitergehen. Für alle Zeiten bestehen lassen in meinem Königtum, und sein Thron soll alle Zeit feststehen. Wenn man sich die Geschichte dieses Königstums von Salomo, Davids Thron, anschaut im Alten Testament, dann wird es schon bei Salomo selber schwierig. Ich lese uns mal ein kleines Stückchen aus dem ersten Königsbuch, aus dem 11. Kapitel. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, weil sich sein Herz von ihm, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremden Göttern zu dienen. Doch Salomo hielt sich nicht an das, was der Herr von ihm verlangt hatte. Wie reagiert Gott darauf? Raus, Salomo. Zuerst aus meinem Tempel raus und dann räum den Thron. Wir haben eben was anderes gehört, oder? Wir haben gehört, du wirst nicht aus meinem Haus rausgehen müssen und du wirst diesen Thron nicht verlieren. Das ist die Treue Gottes. Und wenn ihr die Geschichte kennt, ich habe jetzt ja nur ganz, ganz komprimiert gelesen. Wenn man das liest bei Salomo, wie er so vielen fremden Göttern Höhen baut rings um Jerusalem, wie er fremde Götter verehrt und, dann wundert man sich über Gott. Aber Gott sagt hier weiter: Weil es so mit dir steht, weil du meinen Bund gebrochen und die Gebote nicht befolgt hast, die ich dir gegeben habe, werde ich dir das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Nur deines Vaters David wegen werde ich es nicht schon zu deinen Lebzeiten tun. Erst deinem Sohn werde ich es entreißen. Doch werde ich ihm das Königtum nicht ganz entreißen. Ich lasse deinem Sohn noch einen Stamm wegen meines Knechtes Davids und wegen Jerusalem, der Stadt, die ich erwählt habe. Da ist dieses schöne Großreich von David und Salomo. Und wegen dem Ungehorsam auf einen Stamm Juda beschränkt. Das ist die Folge. Aber das Königtum bleibt bestehen. Bleibt bestehen. Das ist Gott. Das. Immer wieder ist dieses Königtum in Gefahr. Äußere Feinde, mal ist es das Nordreich Israel, mal sind es die umliegenden Völker. Immer wieder in Gefahr, dass es auch mit Juda zu Ende ist. Aber Gott führt es bis zur Zerstörung Jerusalems. Und dann macht Gott ernst und sagt, jetzt ist Schluss mit meinem Haus, mit meinem Tempel, mit dem Wohnort Gottes. Jetzt ist Schluss mit diesem irdischen Reich Juda. Was ist mit dem Königtum? Das soll für immer bestehen bleiben. Das ist so ein großer Gegensatz, auch hier im Text, zwischen dem Sohn Davids und weiteren Söhnen Davids wie Salomo auf der einen Seite und dem wahren Sohn Davids, Jesus Christus, auf der anderen Seite. Jesus besteigt diesen ewigen Thron Davids, als er dann Mensch geworden war. Wir werden nächstes Mal mehr davon hören. Ja, aber was für ein Unterschied. Immer wieder diese Bedrohung und dieser Ungehorsam von einem Sohn Davids. Und dann kommt der wahre Sohn Davids, wird Mensch. Und von ihm heißt es dann in wahrstem Sinne, ewig bewahre ich ihm nun meine Gnade und mein Bund hat für immer Bestand. Psalm 89. Am schönsten ist das für mich in einem weiteren Text ausgedrückt. Ich möchte in Jesaja 9 gehen. Auch der Text ist angekündigt für heute als Predigttext. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Weihnachten, wunderbar. Dann geht es weiter. Und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Ist euch das immer bewusst, dieses kleine Kind, das in der Krippe liegt? Das ist der Herrscher. Auf seine Schultern ruht die Herrschaft. Und er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Die Herrschaft wird größer und größer und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an für immer. Von Anfang an der Sohn Davids, der neue Sohn Davids auf dem Thron. Das zeigt sich im Stammbaum Jesu. Den überspringe ich mal. Und kommt zur Ankündigung der Geburt von Jesus. Lukas 1, ab Vers 30 heißt es, Lukas 1, 30, der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakobs in Ewigkeit und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Das ist die Ankündigung der Geburt. Thron seines Vaters David. Was mich erstaunt hat, und damit komme ich zum Schluss, als Jesus dann öffentlich gewirkt hat, da hatten die Menschen die Erwartung, der Sohn Davids muss kommen. Und sie erkennen in ihm den Sohn Davids. die Erwartung, da kommt der Sohn Davids, und was erwarte ich eigentlich von dem Sohn Davids? Matthäus 12. Dann brachte man einen Besessenen zu ihm, der war blind und stumm. Besessen von Dämonen, blind, stumm. Was erwartet so ein Mensch? Und er heilte ihn, dass der Stumme reden und sehen konnte. Und alle Leute waren fassungslos und sagten, ist das etwa der Sohn Davids? Der Sohn Davids heilt. Der Sohn Davids heilt. Matthäus 15. Und da kam eine kanaanäische Frau aus jenem Gebiet und schrie, hab Erbarmen mit mir, Herr Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Und dieser Dämon wird ausgetrieben. Hab Erbarmen mit mir. Der Sohn Gott, der Sohn David steht für Erbarmen. Matthäus 20, da saßen zwei Blinde am Weg und hörten, dass Jesus vorbeizog, und sie riefen laut, hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Erbarmen. Und wisst ihr, wo das gipfelt? Dieser Sohn Davids in seinem göttlichen Erbarmen, als Jesus, als König, Matthäus 21, in Jerusalem einzieht. Matthäus 21, Vers 9. Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien, Hosanna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Hosanna, dem Sohn Davids. Da zieht der König ein. Und sie rufen, Hosanna. Hosanna bedeutet, Herr, hilf. Herr, hilf. Dem Sohn Davids gegenüber erkennt der Mensch, ich bin so hilfsbedürftig. Ich brauche dein Erbarmen, deine Barmherzigkeit, Gott. Und der Sohn Davids gibt uns dieses Erbarmen. Das ist die Botschaft vom Sohn Davids, der gleichzeitig der Sohn Gottes ist. Dir wird ein Sohn geboren, der auf deinem Thron ewiglich wird. Dein Thron wird ewiglich bestehen, wurde dem David zugesagt. Der Salomo wirft schon etwas Licht voraus auf diesen Jesus Christus. Aber wie viel größer ist dieser Sohn Davids, Jesus Christus, der so voller Erbarmen und Barmherzigkeit ist? Lasst uns beten. Herr, ich kann nur staunen über dich, wie du schon im Alten Testament angekündigt bist, in diesem Salomo, in diesem Königtum, in diesem Sohn Davids, und wie viel größer du dann noch in der Erfüllung bist. Und Herr, Sohn Davids, du verkörperst wirklich dieses Erbarmen Gottes. Alle Menschenfreundlichkeit Gottes, alle Liebe Gottes ist in dir Mensch geworden. Ich möchte dir von Herzen danken dafür, dass du auf die Erde gekommen bist. Ich möchte dir von Herzen danken dafür, dass du das offenbart hast durch dein Leben und durch deine Worte. Und ich möchte dir von Herzen danken, dass wir bei dir Erbarmen finden. Amen.